Ah, der Trump wieder gewählt, die Ampel am Ende. Was ist die nächste Katastrophe, die kommt?
Keine Ahnung, mal gucken, was Broadcom sich so einfallen lässt, ne?
Ach ja, war ja VMware Explorer.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 vom Wartungsfenster vom 13. November 2024. Mit mir dabei meine, ja, Nicht-Katastrophe.
Die Claudia.
Ich bin der Patrick, Glück auf, hallo.
Lange nicht mehr so gelobt worden.
Ja, wie wäre das nicht getadelt oder nicht geschimpft, ist genug gelobt, ne?
Im Allgemeinen schon. Ja, muss man ja gleich zu dem Intro vorweggreifen, schon mal sagen, so schlimm war es jetzt doch nicht, was Broadcom sich hat einfallen lassen.
Ja, tatsächlich, da kommen wir nachher in einem eigenen Thema zu, da gibt es tatsächlich Lichtblicke. VMware Explorer ist jetzt gerade zu Ende gegangen und man muss schon sagen, so langsam scheint sich eine gewisse Stringenz im Handeln rauszustellen, denn offenbar dieses chaotische, ne, rin in de Büt und raus in de Büt, was wir von VMware kannten, scheint jetzt ein Ende zu haben. Und es gibt Neuigkeiten. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, lass mich kurz nachgucken, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen Broadcom zwei oder sogar dreimal tatsächlich loben in dieser Folge. Also das hatten wir schon lange nicht mehr.
Aber hallo, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal, aber.
Naja, bisher haben wir immer nur ordentlich drauf eingeprügelt, aber insofern, ne, wir sind ja, ne, ist ja nicht so, dass wir da immer nur drauf einschlagen. Drauf einschlagen ist ein schönes Stichwort. US-Wahl ist ja vorbei, ne? Wir sind ja eine Woche verzögert. Wir hatten ja schon eine Folge quasi halb aufgenommen, bis uns auffiel, dass wir irgendwie einen Lapsus im Audio-Setup haben. Und dann hatten wir an dem Abend tatsächlich keine Lust mehr, nochmal aufzunehmen. Deswegen bitten wir, die eine Woche Verzögerung zu entschuldigen. Die nächste Folge nehmen wir aber planmäßig nächste Woche auf und wird dann auch nächste Woche rauskommen. Also ich bleibe dabei. Im Mittel releasen wir alle zwei Wochen. US-Wahl ist vorbei. Mittwochmorgen, Grüßen aufgemacht. Zack, direkt schlechte Laune gehabt.
Nicht nur du.
Und als eine der Konsequenzen haben wir jetzt tatsächlich ich bin ja wie Robert Habeck, bin ich ja vor einigen Monaten schon auf Twitter zurückgekehrt und jetzt stampfe ich den Account wieder ein und genauso das den Twitter-Account vom Wartungsfenster. Wir haben diese Accounts jetzt mal stillgelegt, die werden jetzt nicht mehr bespielt, wir machen sie nicht platt, wer weiß, wer damit dann Schindluder treibt, aber ich kann diese Plattform jetzt tatsächlich nicht mehr guten Gewissens
bespielen,
ja. Auf gar keinen Fall. Also Feedback dann gerne per Mastodon, per Telegram, per Kommentar oder dann auch im Zweifelsfall per Mail. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ja, was hat man sonst? Ja.
Du hattest, glaube ich, in Breach FM Podcast was Interessantes gehört.
Ja, genau. Und zwar bin ich und lustigerweise hatten wir, tatsächlich vor ein paar Tagen kam dann nochmal eine Anfrage, wo ich das dann wieder aus dem Hut zaubern konnte. Letzte Folge Breach FM mit Dr. Kerstin Zettel-Schabat war ganz interessant. Die ist nämlich am European Repository of Cyber Incidents, am EUREPOC. Und die haben ganz putzige Dashboards da gebaut am EUREPOC, wo man sich dann mal so mal durchklicken kann. Und mal man dort ein paar ganz nette, grafisch auch schön aufbereitete Zahlen bekommt hinsichtlich Cyberangriffen. Kann ich jedem empfehlen, sich da nur mal durchzuklicken?
Also Cyberangriffen im Sinne von, was jetzt gerade so under attack ist oder, oder genau, allgemeine Sicherheitslücken,
findest du noch nicht, aber was so irgendwie under attack ist, Attributierung und so weiter. Die Folge kann ich auch nur empfehlen. Also grundsätzlich Breach FM ist immer eine Empfehlung wert. Mir gefällt ja dieses das Flurfunk, die Flurfunkreihe ganz gut, wo der Robert Wortmann mit dem Max Imbel immer plaudert. Das ist so ein bisschen das Wartungsfenster nur für Security. kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da mal da mal reinzuhören. Das ist immer sehr unterhaltsam. Mhm.
Wir sind dagegen ja nur geneigte Laien, was das Thema Security angeht.
Genau, wie sage ich mal so, interessierte Laien, ne? Mhm. Genau. Ne? Wir können das, wir stehen da und staunen immer nur. Mhm. Dann hatten wir tatsächlich eine Gastanfrage per Mail bekommen.
Eine Gastanfrage? Also wollte jemand.
Jemand wollte hier zu Gast sein. Mhm. Und da denke ich mir schon immer,
Kann man jetzt erstmal noch nicht so sagen? Es hängt jetzt schwer vom Kontext ab. Also ich meine, wir hatten noch nie einen Gast. Das muss
genau,
man jetzt mal.
Richtig, wir hatten noch nie einen Gast. Wogegen wir ja tatsächlich, oder auch ich, ja durchaus schon mal Gast woanders war. Aber das war ja immer so, dass ich eingeladen wurde und mich nicht selbst eingeladen habe.
Ey, hast du noch nicht versucht, ne?
In diesem Fall hat sich aber tatsächlich jemand selbst eingeladen und ich fand das eigentlich ganz, ganz putzig, weil so erstens so, ah ja, super Podcast und ganz toll. Und da dachte ich mir schon, ob du wirklich überhaupt auch nur mal eine Folge dieses Podcasts gehört hattest. Ja, stellt sich dann nämlich in dem zweiten Absatz raus, ja, er wäre dann Geschäftsführer einer IT-Bude und sie hätten da ganz tolle Produkte und da könnte man ja mal drüber reden und hin und her. Und da dachte ich mir nur, nein.
Ja. Ich sag mal, wir machen nicht mal aktiv Werbung für uns selber in diesem Podcast und also für jemand anders dann, sorry, erst recht nicht.
Nein, habe ich dann auch zurückgemeldet, das gibt das Konzept dieses Podcasts nicht her. Also schon gar nicht, dass wir über Produkte von Marktbegleitern hier reden. Wo kommen wir denn da hin? Haben wir irgendwo noch die Bächle hier sitzen?
Ja, ob die Bechtle uns braucht.
Nein, es gibt aber auch nette Marktbegleiter.
Ja, ja, die gibt
also,
es.
Ne,
die gibt es.
Marktbegleiter ist ja schon, die höfliche Variante. Nein, das sind, ich war gestern bei einem befreundeten Partnerunternehmen, die sich im Netzwerkumfeld tummeln, war ich zu Gast, die hat mich eingeladen und der David war auch dabei. Mhm. Das war sehr schön. Grüße gehen raus, ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist. Dann ist aufgefallen, dass sich Podcast-Episodentitel von uns mittlerweile auf LinkedIn wiederfinden.
Ach, Diebe.
Ja, der Roland hat eine Line fallen lassen, das SNOT steht für Sicherheit.
Dem Roland ist das verziehen.
fand ich sehr schön. Ich muss auch sagen, das SNOT steht für Sicherheit, finde ich immer noch großartig.
Der ist großartig gelungen, das SNOT steht für Sicherheit.
Vielleicht sollten wir das mal, wir sind ja da durchaus schon mal häufiger in so komischen OT-Meetings, vielleicht sollten wir uns mal Hoodies damit machen lassen mit dem Satz.
Oh, schöne Idee.
Oder vielleicht kann man das so als Teams-Background machen.
Ich lasse mir mal was einfallen.
Ich finde das sehr schön. Also ich bin mir sehr sicher, dass eine Person wird darüber lachen können. Ich denke, ein paar andere werden ein wenig pikiert gucken.
Du meinst jetzt nicht zufällig, dass das Projekt, in dem wir da gerade unterwegs sind, wo wir damit zu tun haben.
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Ja, ja, ich weiß auch, welche Person du meinst, die da lachen wird.
Ich denke schon. Der Mann hat Humor. Insofern bin ich ja guter Dinge. Dann haben wir vom Lukas noch Fragen bekommen, die wir ja immer gerne beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, stellt die uns gerne, denn es gibt uns die Gelegenheit, ein bisschen darüber zu plaudern. Eigentlich waren es sogar zwei Fragen. Die kürzere von den beiden, wie stehen wir zum Windows Admin Center? Ja.
Ja.
Jetzt outen wir uns mal wieder als jemand, wir administrieren halt wenig.
Wir administrieren verdammt wenig, ja. Also ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, da jetzt die ganzen Jahre, wie es das schon gibt, drum rumzukommen.
Nein. Ja, gut, wir haben so in der einen oder anderen Umgebung läuft es ja. Ja, das tut's das Ganze.
Ja, ich benutze halt nicht.
Aber ja. Also wenn man es hat, kann man es benutzen. Ist halt so die fancy Variante vom Server Manager, würde ich fast sagen.
Ja, aber auch auf gleicher Basis, ne? WinRM, Remote PowerShell. Und
ja, also in getierten Umgebungen kann das schnell hässlich werden. Mhm. Da leidet es quasi unter den gleichen Problemen wie der Server Manager.
Okay.
Aber das ist ein Admin-Tool, was man durchaus mal mitnehmen kann.
Mhm. Ne?
Die zweite Frage von ihm, wie geht man mit Notebooks um, die das Firmennetzwerk nur selten sehen? Also das typische Road Warrior-Thema. Und wie befummelt man so Geräte, wie versorgt man sie mit GPUs etc.? Und auch da
da gibt es eine kurze Antwort drauf, ne?
Genau. Ja. Wie geht man mit solchen Geräten um?
Ja, Intune, ne?
Intune. Mhm. Ich glaube, man kommt nicht umher zu sagen, dass dieses ganze Konstrukt Active Directory, Gruppenrichtlinien oder auch das Thema Ordnerumleitungen, mhm. Wobei Ordnerumleitungen nicht, aber die haben, ich glaube, da ist das Thema Road Warrior nie wirklich mit berücksichtigt worden.
Ordnerumleitungen, Offline-Dateien war auch immer ein Klassiker.
Ein Graus
und eine Kombination daraus.
Schwierig. Tatsächlich, ne, damit das mit GPOs funktioniert, musst du eigentlich Device-Tunnel machen. Also ne, VPN-Tunnel, die schon vor dem Anmelden da sind. Aber das ist halt auch immer Peter, weil die kannst du halt schlecht MFA absichern oder so.
Ja, genau. Und Device-Tunnel finde ich auch immer so ein bisschen ouch. Also wenn du halt keine Ahnung, Preboot-Passwort oder sonst irgendwas erforderst an den Geräten, meinetwegen, aber wenn nicht, dann würde ich das mal gleich lassen, ne? Weil genau. Wenn so ein Notebook wegkommt, dann kommt das inklusive Tunnel und sofort ständiger Verbindung mit dem Firmennetzwerk weg und das wollen wir nicht.
Genau, und deswegen, und da muss man ganz klar sagen, da fährt man mit Intune und zum Beispiel OneDrive for Business, Known Folder Move definitiv besser. Mhm. Also wenn du dann halt Notebooks hast, klar, die kannst du immer noch Active Directory joinen, wobei heute dann eigentlich eher der Trend dahin geht, die Dinger Entry-ID zu joinen und dann halt über Intune entsprechend mit Policies etc. Zu versorgen.
Ja, ich frage mich, wir sind jetzt gerade ja aktuell auch bei einem Kunden genau vor diesem Punkt und da gehen wir tatsächlich noch den Weg, dass wir die Geräte auch im Hybrid Joint mache, weil wir sind ja heute über so ein paar Gruppenrichtlinien drüber geflogen und nicht alles davon würde man schön mit Intune hinbekommen, sagt unser Intune-Experte. Insofern glaube ich, ein guter Mischmasch ist ja auch noch gestattet. Ich weiß nicht, in welchen Umgebungen, sagen wir mal komplexeren Umgebungen, man tatsächlich den Weg gehen kann, nur noch Entra-Joint-Geräte zu haben.
Generell würde ich aber trotzdem sagen, also bei Gruppenrichtlinien würde ich ja auch eher tendieren, weniger ist mehr.
Ja.
Also ich kenne durchaus Umgebungen, da ist es mit Gruppenrichtlinien tatsächlich übertrieben worden, weil man dann halt wirklich jedes absurde Detail irgendwie über Gruppenrichtlinien steuern wollte. Mhm. Teilweise, manchmal funktioniert das halt auch gar nicht mehr vernünftig. Ne? Also so eine Sache, die ganz als Windows 10 rauskam, eine Sache, die sehr häufig da gefordert wurde, war, können wir das Startmenü customizen?
Startmenü, hör mir auf.
Ne? Und ich habe immer gesagt, nein, lass das.
Lass das einfach.
Es ist scheiße.
Die Leute machen das schon, wenn sie das möchten.
Genau. Und und dann, ne, wie können wir denn so Sachen ausblenden? Ja, gar nicht. Wenn Sie da draufklicken, werden Sie im Zweifelsfall eine UAC-Abfrage bekommen, wo Sie dann keine Credentials haben und dann war es das halt. Ne? Und da ist definitiv weniger ist da mehr.
Definitiv, gerade so dieses Customizing ist wirklich überbewertet.
Ja. Na,
also optisches Customizing von Geräten. Ich meine, aber Sicherheitseinstellungen etc. bin ich immer auch dabei. Ne, das auch mit GPOs zu machen, die Security Baselines geben da viel her. Mhm. Gerade wenn du so Deny-Lock-On-Richtlinien machen möchtest oder sowas.
Ach so.
Admin-Tiering etc. Habe ich dann doch alles. Ich weiß gar nicht, ob das über Intune geht, wenn ich ehrlich sein soll.
Das ja gut, ginge. Im Zweifelsfall ist das ja nur, dass du, ja, du musst ja die Local-Sec-Poll bearbeiten und das ist ein guter Punkt.
Mhm. Und was ich definitiv nur noch über Intune machen würde, wenn ich die Möglichkeit habe beim Kunden, ne, sind Dinge wie Rollout von Zertifikaten, von Wi-Fi-Profilen, ja, für mein WPA 2 Enterprise oder WPA 3 Enterprise, was auch immer. Verteilen von VPN-Tunnel-Profilen etc. Ja. Auch das würde ich jetzt nur noch tatsächlich über Intune machen, wenn ich es habe.
Genau. Ich hoffe, Lukas, das haben wir jetzt ausreichend beantwortet. Wenn nicht, komm gerne nochmal durch.
Na, wir beantworten halt immer aus der Windows-Bubble heraus, ne?
Das genau, richtig.
Muss man dazu sagen.
Dann bin ich noch über was ganz Putziges gestolpert, nämlich das Veeam Hardware Repository ISO. Und zwar hat Veeam wohl eine ISO gebastelt, basierend auf einem Rocky Linux 9. womit man so ein fertiges Linux für ein Hardware-Repository so mit Setup weiter installieren kann.
Also das ist quasi ein fertiges
ISO.
ISO mit was Rocky.
Genau.
Und dann ist da das wie also das wie
ist genau, ist dann quasi alles drauf, was man so für ein Linux-Hobel mit einem Veeam-Hardened-Repo braucht.
Jetzt sagst du, Veeam hat das gebastelt, das klingt irgendwie so experimentell.
Wie lustig, dass es unter der Veeam Experimental Support License steht.
Ja, fand ich ganz witzig. Also Veeam sagt, sie empfehlen das für den Einsatz in der Prod, aber sie selber bieten da nur Experimental Support
drauf. Ja, gut, kann man ja irgendwo auch verstehen. Ne? Die Alternative ist halt, dass der Kunde dann halt selber da irgendein Ubuntu oder ein RHEL oder sonst was dahin zimmert und dann entsprechend das Ganze konfiguriert. Ich kann das schon verstehen, dass sie da natürlich hinterher sind, dieses Hardened-Repo ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Ne? Und weil ich glaube tatsächlich, dass Linux da durchaus eine Hürde für den einen oder anderen Admin ist. Und ich meine, wir setzen es ja auch gerne ein. Ich würde es auch jedem nahelegen, in diese Richtung zu gehen. Aber ja, insofern ist das durchaus durchaus positiv. Wir haben das mal in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt hatten wir ja tatsächlich nicht nur bekommen wir nicht nur einen neuen US-Präsidenten und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Anfang des Jahres eine neue Bundesregierung. Nein, wir haben seit dem 1. November diesen Jahres haben wir auch ein neues Windows-Server-Betriebssystem, denn Server 2025 ist GA. Hurra, hurra.
Tada. Yay. Eigentlich ist das eins, also ich freue mich drauf. Also ich freue mich drauf, wenn ich das erste Mal klicken kann.
Also vielleicht hast du es ja schon unfreiwillig irgendwo. Denn Microsoft scheint da ein kleiner Lapsus passiert zu sein. Ein durchaus interessantes Feature ist wohl, dass man Windows Server 2025 oder Windows Server 2022 und 2019 wohl mittels Windows Update in place auf 2025 bringen kann.
Mittels Windows Update wohlgemerkt. Nicht mehr so mit hier, ich hänge eine ISO an und führe die Setup aus und dann bietet mir das an in place. Nein, per Windows Update. Genauso wie wir ja Windows 10 auf ein Windows 11 heben können.
Korrekt.
Auf dem gleichen Wege wird das jetzt angeboten. Und was ist das für ein Lapsus, der denen passiert ist?
Ja, und zwar haben sie wohl offenbar den KB 504-4284 versehentlich als Security-Update klassifiziert.
Autsch.
Microsoft hat das Problem bestätigt, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und einige Third-Party Update-Lösungen, also irgendwie Ninja RMM und Heimdall sind mir da über den Weg gelaufen, haben das dann wohl sehr brav dann auch ausgerollt, mit dem Ergebnis, dass Leute morgens ins Office kamen und dann sagten, oh, komisch, wieso habe ich jetzt hier einen Server 2025, der einen Key möchte?
Ja, das ist das Problem daran. Also
korrekt.
Wäre ja fein, wenn du das einfach jetzt machen könntest, nicht? Aber du brauchst einen Key dafür.
Genau. Eigentlich ist das ein Optional Update und sollte dementsprechend auch behandelt werden. Also wir haben es jetzt bei keinem Kunden gehabt. Weder bei Kunden, die einen Vesus haben, noch bei Kunden, die Updates direkt von Windows Update ziehen. Offenbar haben wir dann da tatsächlich unsere GPOs richtig hingefummelt. Microsoft empfiehlt aber trotzdem da über GPOs entsprechenden Target Release mitzugeben, damit das nicht dazu kommt. Und sie sagen auch, sie haben das gefixt und sie sagen aber auch, ja, wenn ihr dieses Banner bekommt, na, ihr könnt hier updaten, da muss man schon sagen, ja, ich will das updaten und da steht auch drin, du brauchst aber dann auch den 2025.
Das wollte ich nämlich noch, das passiert dann nicht automatisch, du musst das schon noch bestätigen.
Genau. Ja, 2025 ist raus. Was haben wir denn da so Schönes Neues? Das ist ja jetzt tatsächlich das erste Mal seit Server 2016, dass wir unter anderem nennenswerte Änderungen im Bereich Directory Services haben.
Dass überhaupt noch Änderungen im ADDS-Bereich kommen, freut mich ja im Stillen. Ja, aber die Änderungen, die sie da gemacht haben, sind auch interessant, ne? Also Patch Size für AD-Objekte, also für sie haben die Patch Size der ESE von ehemals 8 Kilobyte auf
32 KB
angehoben. Also genau. ESE, ne? Extensible Storage Engine.
Also die Datenbank.
Genau. Das heißt, ein AD-Objekt konnte niemals größer als 8 Kilobyte sein.
Korrekt. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, da 32K zu verwenden, oder die Objekte können 32K groß werden. Ein Beispiel, was sie da anbrachten, waren zum Beispiel, dass dann Multi-Value-Attribute können nun natürlich mehr Einträge aufnehmen.
Ja, wie viele?
Ja gut, wo haben wir so Multi-Value-Attribute? SMTP ist, glaube ich, eins. SPN ist eins.
Ja. Ja, ich frage mich gerade, wo, an welcher Stelle, wie groß muss das denn sein, dass du damit 8K sprengst?
Keine Ahnung.
Ja, genau. Das würde mich halt mal,
aber
das
ich Beispiel sag mal so, würde mich mal interessieren. Sie würden das wahrscheinlich nicht reinflicken, wenn es da nicht irgendeinen sinnvollen Use Case für gäbe. Mhm. Fun Fact übrigens, gerade Extensible Storage Engine, ESE, haben wir das schon mal alle gehört? Ne? So auch bei Exchange. Ja, tatsächlich. Also es ist nicht exakt das Gleiche, aber es ist ähnlich.
Ja. bewährt halt, ne?
Ja, muss man sagen. Wir haben mit Server 2025 neue Schema-Versionen. Wir haben auch mal verlinkt, welche Änderungen da es in dem Schema gibt. Mhm. Also ne, Server 2025, wer so einen Domain-Controller dann in sein AD einbringt, der bekommt dann auch eine neue Schema-Version und natürlich dann auch einen neuen Forest-Level und Domain-Functional-Level. Mhm.
Mhm. Den gab es ja nicht bei 2019 und bei 2022.
Genau, das war irgendwie 2016.
Mhm. Ich meine auch, ne?
Ja. Genau. Mhm. AD Object Repair geht jetzt? Also man kann jetzt wohl Objekte reparieren, die, also wo irgendwie krass was daneben gelaufen ist. Also wenn irgendwie Sam Account Type oder Object Category irgendwie hinüber ist oder falsch ist.
Ja.
Last Log on Timestamp kann man jetzt.
Object Repair? Mhm. Ganz kurz nur.
Ja.
Wir haben noch Vim.
Ja gut, wir haben auch einen AD-Papierkorb, ne? Und immer wieder Umgebungen, wo auch ein AD-Papierkorb nicht aktiviert ist. Und klar, wenn die Kunden natürlich dann ein Produkt wie Vim haben, ist es natürlich sehr einfach, dann Objekte wieder herzustellen.
Ja klar, ne? Und ich meine, gut, wann gehen AD-Objekte kaputt? Also gesehen habe ich das persönlich noch nicht.
Nö, immer nur so bei Accident, ne? Also das Häufigste, was wir so haben, ist halt, die Leute verklicken sich in der Exchange ECP und wollen die Mailbox löschen und löschen dann den User, weil, ne? Mailbox löschen ist Mailbox abhängen und nicht löschen.
Ja.
Die Enterprise Admins können das Last Log on Timestamp jetzt zurücksetzen. War auch eins der genannten Features, fand ich ganz spannend.
Last Log on Timestamp kann zurückgesetzt werden.
Ich habe doch keinen Use Case dafür,
aber
ja.
Ich musste kurz drüber nachdenken, aber hä? Ja gut, es wird irgendeinen Grund geben.
Sie haben so ein paar alte Zöpfe abgeschnitten. Also sie haben den DC-Location-Algorithmus noch verbessert.
Du meinst NetBIOS.
Genau, richtig. Also long story short, ist Windows 2025 oder das Windows Server 2025 erlaubt halt nicht mehr so DC-Lokalisierung per NetBIOS und Wins und ne Broadcast, sondern immer DNS.
Na endlich.
Auch der Algorithmus für Name-Sit-Lookups wurde verbessert und bestimmte Attribute, also Confidential Attributes wie LDAP Add Search Modify sind nur noch möglich, wenn die LDAP-Verbindung verschlüsselt ist.
Oh,
lange hat es gedauert.
Gefällt mir.
Genau, und ich weiß jetzt schon, dass Anwendungen draußen gar nicht so selten sind, die dann voll auf die Schnauze fallen.
Ich habe da über die letzten Jahre eine gewisse Haltung zu entwickelt.
Sehr gut. LDAP Encryption ist nämlich jetzt bei Default an und LDAP supportet auch TLS 1.3. RPC Password Change Behavior haben sie geändert. Also wer bei den Protected Users drin ist, kann so über den alten Legacy SAM RPC API nicht mehr sein Kmod ändern, sondern unter Kerberos. Mhm. Numa Support für Domain Controller. Okay.
Ja.
Kann man mal machen. Kann man mal mitnehmen.
Ja gut, wir lachen jetzt wahrscheinlich, weil wir einfach nicht die passende Größe an Active Directory Umgebungen verwalten, dass das jemals relevant wäre.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist das der Grund.
Genau, aber wir haben jetzt Bluetooth-Support. wir können also jetzt im Datacenter mit kabelloser Maus und Tastatur rumhantieren.
An dem Hardware-DC.
An dem Hardware-DC. An dem einen. Nein, also, hold on. möglicherweise, also nein, das ist auch kein Use Case. Also mit dem nächsten, mit dem nächsten Exchange CU wird ja dann auch Windows Server 2025 als supportetes Betriebssystem dabei sein. Oho. Und ja, wir haben natürlich Kunden, die durchaus physikalische Exchange-Server haben. Also wenn du einen physikalischen Exchange-Server mit Server 2025 im Data Center hast, ja, und du hast vielleicht die 3,25 Euro für die ILO Advanced oder die iDirect Lizenz gespart, dann freust du dich jetzt vielleicht über den Bluetooth Support.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja, ganz einfach, der war einfach dabei, den haben sie jetzt nicht, ja, sich keine Mühe gegeben.
Ich frisst ja kein Brot, ne, ja. Ja, viel interessanter Credential Guard ist jetzt mal Default aktiv, ja, auch auf Windows Server.
Ja. Windows Server, genau.
Ja, weil wir wissen, mit dem Schritt auf Windows 11 war das ja alles zack, auf einmal an und alle riefen, oh nein, mein WLAN funktioniert nicht mehr. Ist jetzt auch auf Servern aktiv.
Genau. Also generell haben sie verdammt viel an der Security-Schraube gedreht.
Ja, schön. Gefällt mir.
Wir haben einen neuen Service-Account-Type. Also wir kennen ja unsere Group-Managed-Service-Accounts.
Wir kennen auch die Standalone-Managed-Service-Accounts noch von früher.
Von früher, damals TM.
Damals TM, das heißt, der Unterschied da war, dass der Standalone Managed Service Account war ja halt für den Einsatz mit einem Server gedacht. Mhm. Der Group Managed Service Account konnte durch mehrere Server verwendet werden.
Genau, und jetzt haben wir natürlich noch jede Menge gammelige User Accounts, ne? Wir legen einen User, keine Ahnung, SVC irgendwas an, und der hat natürlich ein Kennwort. Und dieses Kennwort müssen wir natürlich dann überall einhacken, wo wir diesen Service-Account verwenden wollen. Und da hat Microsoft jetzt die Delegated Managed Service-Accounts rausgebracht. Und das ist nämlich eine ganz spannende Methode, um normale Service-Accounts abzusichern. Der Server, wo der genutzt werden soll, muss Server 2025 ausführen. Und das Kennwort für diesen Delegated Managed Service-Account wird aus dem Computer-Account abgeleitet. Das heißt, das ist dann ähnlich wie bei dem GMSA, ne? Kein Kennwort mehr, was du dann irgendwie einhacken musst, sondern das holt sich der Server dann entsprechend. Und man kann natürlich dann diese normalen AirQuotes User Accounts dahin migrieren.
Okay. Und das ist natürlich, das heißt, dann auch das Kennwort wird auch hier vom KDS in der Active Directory festgelegt. Aber es ist für den Einsatz auf einem einzelnen Server. Es ist also auch wieder an einen Server gebunden. Aber du kannst einen beliebigen Service darauf umstellen.
Das scheint der Weg zu sein, ja.
Okay, interessant. Interessant. Aber wir haben natürlich noch viele Anwendungen, die immer noch auf so klassischen Service-Accounts laufen.
OpenSSH ist jetzt bei Default installiert. Mhm. Wir haben D-Trace als neues Real-Time-Performance-Analysis-Tool. D-Trace wird der eine oder andere tatsächlich kennen, aber eher von Solaris. Und ja, wir haben es jetzt auch unter Windows Server.
Okay. Ich bin gespannt.
Ja, mal gucken, wann wir es das erste Mal brauchen werden. Gut, sie haben Certificate Management, da haben sie ein bisschen dran rumgepopelt, also SHA-256 Hashes oder die SHA-256 Hashes von Zertifikaten können auch jetzt auch benutzt werden, wenn man jetzt zum Beispiel über bestimmte APIs dann nach Zertifikaten sucht, zum Beispiel.
Genau, bislang ging immer nur SHA-1.
Genau. Und wir können bei SMB jetzt quick abschalten.
Na endlich.
Das heißt, wir werden in den Firewalls dann nicht mehr die UDP 443 denies sehen.
Großartig, genau. Oh, ich erreiche diesen Fallchen nicht. Warte, ich versuche mal
über 443. Ich versuche einfach mal über 443, genau.
Ach, super.
Windows Terminal ist dabei. Wir haben Winget. Das Windows Labs wurde aufgebaut. Ganz geiles Feature. Okay. Ja. Sie haben ein Image Rollback Selection Image Rollback Detection Feature mit eingebaut. Wir alle kennen das Problem, wenn du stellst eine Kiste wieder her und das zuletzt im AD befindliche Labs-Kennwort ist das Falsche. Also es wurde rolliert und du hast dieses Kennwort nicht mehr.
Du meinst, man muss keine Tasks mehr bauen, die diese Passworte auslesen aus der AD und an einen Admin schicken.
Ja, genau, das war ja beim Legacy Labs das große, so hässlich. Es gibt Passphrase-Support, ne? Also statt so kryptischen Kennwörtern V3R-B4 lalala können wir jetzt auch Eat Yummy Caramel Candy verwenden.
Finde ich gut, weil das Tippen von Labs-Passworten war schon immer
irre. Ja, genau. Gerade wenn er dann irgendwie so per ILO noch, ne, und hier, ne, andere Tastatur-Layout, lalala. Das ist schon ganz cool.
Ein Feature, aber da muss man wieder Münzen einwerfen, ist Hot Patching. Also statt 12-mal im Jahr die Kiste rebooten, musst du nur 4-mal rebooten.
Ja, brauchst du aber Arc für, ne?
Korrekt, richtig. Das geht nur bei Arc-Enabled-Servern. Das heißt, ich brauche dann auch wieder eine Subscription dafür und so weiter.
Mhm. Das ist wieder 5 Euro im Monat pro Server. Hatten wir ja schon mal nachgeschaut.
Muss man Münzen einwerfen. ReFS haben sie aufgebohrt. ReFS kann jetzt auch TDIP und Compression.
Wollen wir das?
Nein. Nein, 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 nein.
Aber im ReFS konnte ja schon die DUB. Ist ja nicht.
Ach ja, aber der Punkt ist ja der, wo nutzen wir häufig ReFS? Wir, ne, so auf Wien-Kisten für Repositories und da mache ich mir halt Block-Cloning dann immer mit kaputt. Ja. Und wenn ich dann überlege, will ich Windows-DDUB haben, um mehr Kapazität zu haben, oder nutze ich ReFS mit Synthetic Fools, dann sage ich lieber, okay, lass mich lieber meine Synthetic Fools machen und ne, Block-Cloning, und dann lebe ich lieber damit.
Ja, kommt wahrscheinlich drauf an, was für ein Use Case du hast, ob das Sinn ergibt oder nicht.
Genau. Mhm. Also generell haben sie da jede Menge Security erstmal mit abgefackelt und viele Detailverbesserungen. Das liest sich erstmal wie ein ganz solides Release. Heißt natürlich jetzt auch, dadurch, dass jetzt 2025 raus ist, wir haben auf jeden Fall bis Oktober 2029 Maintenance, und dann noch 2034 läuft es dann im Support raus. Heißt jetzt aber auch, liebe Leute, wer jetzt noch 2016 hat, ne, Obacht, das Jahr ist kurz. Ne? Ich glaube, 2016 ist also nämlich nächstes Jahr im Oktober dran.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn du 2016 hast, dann mach dich schon mal auf die Socken. Ja.
Jetzt anfangen abzudaten.
Mhm. Wir freuen uns.
Ja, 2016 war ja nun wirklich ein bisschen Peter. Nee,
ja, ich mag es auch bis heute noch nicht. Also von allen Betriebssystemen der letzten Jahre war 2016 so.
Ja, ja. Also ne, 2019 und 2022. Also gerade 2022 bin ich sehr, sehr, sehr.
Ja, aber auch allein schon das Windows Update. Drama auf 2016. Also ich habe noch nirgendwo eine Umgebung gesehen, wo das einfach fluffig läuft mit 2016
ist
und Windows Updates.
Ist so. Ja, ja. So viel dazu.
Ja, haben wir eigentlich viel AI damit reingeflanscht noch in den neuen Windows Server?
Copilot jetzt noch nicht da drin gesehen.
Nein, 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 nein. Ach, ich wette, irgendwo kommt das aber noch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht überlegt man sich das Ganze auch noch mit der AI.
Also, ja, also das ist ja auch so ein Thema, ne? Alles muss ja jetzt irgendwie AI haben und alles wird mit AI besser. Und ich denke mir jetzt mal, nee, nein.
Ich komme mir sehr alt vor, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie behagt mir das nicht.
Also ich bin mal sehr gespannt, jetzt scheint ja gerade in der Preview zu sein, das AI-Enhanced Notepad, und ich denke mir so, okay, why? Warum?
Ja, mal gucken, ne? Nein, ich bin immer letztens tatsächlich über eine Studie gestolpert. Ich muss bei der Wahrheit bleiben. Ich bin über einen TikTok gestolpert von einer Creatorin, die auf dem STEM-Kanal unterwegs ist. Und die hat über eine Studie geredet, die ich mir dann näher angeguckt habe. Mhm. Und zwar ist das eine Studie der University of Oxford aus dem Juli. Ist also tatsächlich schon ein paar Tage alt. Und da geht es, also getitelt ist die mit AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data. Und das fand ich ganz interessant. Das erforscht nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn du AI mit AI-generierten Übungsmaterialien fütterst?
Oh, jetzt hab ich gerade ganz harte Assoziation zu irgendwelchen US-Redneck-Hillbillies. Die heiraten doch auch mal innerhalb der Familie, oder?
Oh Gott.
Die wählen auch Trump.
Bist du sicher, dass du das so aufstrahlen möchtest?
Ja. Okay. Das werde ich nicht rausschneiden.
Okay. Jedenfalls, ja, man hat sich so einen gewissen Kopiereffekt, den kann man sich dann ja vorstellen. Ne? Also jede Kopie von der Kopie von der Kopie wird immer ein bisschen schlechter.
Korrekt.
Und bei AI hat das noch einen ganz interessanten weiteren Effekt, nämlich am Ende kommt nur noch Unsinn raus. Also auch nichts, also nichts, was auch noch annähernd mit dem ursprünglichen Material zu tun hat. Also was haben die gemacht? Die haben die haben das anhand einer Wiki durchgeführt. Die wurde, wie es so üblich ist, die haben auch kein dediziertes, ich sag mal, keine dedizierte AI dafür gebaut, aber sie haben eines der üblichen Modelle verwendet, das aus menschengemachten Informationen eine Wiki bereitgestellt hat. und haben dann die Inhalte dieser Wiki mit AI zusammenfassen lassen und das an eine neue AI verfüttert.
Mm.
Beziehungsweise die AI der nächsten Generation. Also die haben, ich weiß nicht, einfach wenn du die weiterentwickelst, dann ergeben sich daraus Generationen. Und es hat sich gezeigt, dass bis spätestens bei der 9. Generation kommt nur noch Blödsinn dabei rum. Also ein Beispiel haben sie gezeigt, da ging es im ursprünglichen Text irgendwie um den Kirchenbau in England im 14. Jahrhundert und am Ende ging es über verschiedene Hasengattungen teilweise. Gab es diese und teilweise waren die auch erfunden. Also ganz, ganz seltsamer Verlauf. Mhm. Und das hat natürlich eine interessante Konsequenz, ne, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Inhalte im Internet heute schon AI generiert sind. Ja. Da gibt es Schätzungen. Also man sagt zum Beispiel die ganzen Übersetzungen. Das sind ja auch AI-generierte, also die Auto-Übersetzungen sozusagen, sind ja auch schon AI-generierte Inhalte. Und eine AI kann nicht unterscheiden, ob das ein Originaltext ist oder ein übersetzter Text ist. Und 57% des Internets, gab es da mal eine Schätzung, sind schon autoübersetzt. Mhm. Und ja, es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis Ende 26 oder bis Ende 25 irgendwie 90% des Internets AI generiert sein werden. Finde ich jetzt hochgegriffen, aber selbst wenn es ja nur 60% sind, haben wir natürlich ein Problem, wenn sich damit quasi die AI auch wieder selber zerlegt.
Das ist ja, glaube ich, generell so das Problem, ne? Wenn du so ein LLM hast, du musst es ja irgendwie trainieren. Wo kriegst du dann Trainingsdaten her? Weil du müsstest ja dann eigentlich sicherstellen, dass du die Trainingsdaten hast, die eben unverfälscht oder ohne AI-Anteil sind. Und das lässt sich ja Stand heute eigentlich schon gar nicht mehr realisieren.
Ja, genau.
Die Trainingsdaten. Wenn du heute ein LLM neu trainierst, dann wird da AI-Zeug drin sein.
Mhm. Ja, das ist das. Also wenn du heute deine AI trainierst, sagen die, okay, du bist relativ safe, solange du da Menschen erstellte Informationen reinfütterst, aber sobald da AI-generierte Texte drin sind, beschleunigt das halt diesen sogenannten Model Collapse, den sie da in der Studie vorführen. Ja.
Wie kommen wir aus der Nummer raus?
Oh. Schreibmaschinen rausholen?
Auf der anderen Seite beruhigt mich das natürlich ein bisschen, ne? Weil wir alle wissen ja, ne, wenn man erstmal eine künstliche Intelligenz hat und man versucht, ihr den Stecker zu ziehen, dann haben wir alle ein Problem. Ne? Skynet, das Thema.
ja, aber das ist ja jetzt alles dezentral. Also Stecker ziehen ist ja gar nicht so einfach.
Unabhängig davon, ganz kurz. Hast du eigentlich mal Terminator im Original gesehen? Also unsynchronisiert?
Ich weiß gar nicht, wann ich den zum letzten Mal gesehen habe. Das ist garantiert auch schon 15 Jahre her oder sowas. Müsste ich vielleicht mal wieder machen, aber warum? Worauf willst du hinaus?
Also ich habe das sowohl bei Terminator als auch bei Terminator 2 versucht und ich ertrage das nicht. Arnold Schwarzenegger unsynchronisiert, das geht gar nicht. Also du hast diese stählerne Kampfmaschine und dann hast du einen Österreicher, der Englisch spricht. Das ist Alter. Das wirkt unfreiwillig komisch.
Okay, ich werde es mal versuchen, versprochen.
Also, ne, Arnie ist ja eine coole Sau, aber nein. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber anyway, also ne, wenn ich das jetzt ja, so richtig verstanden genau, habe, wir werden kein Skynet-Problem haben, sondern die AI, die uns vor die Wand fährt, wird nicht Skynet, sondern Cletus heißen oder sowas.
Ja, aber weißt du, aber wenn du mal so überlegst, was ist denn eigentlich mit dem Internet dann? Also denk mal an die gute alte Zeit zurück, ne? Wir ältere Menschen, wir können uns ja immer drüber unterhalten, so damals, als wir das Internet kennengelernt haben, nicht dieser Quell des schier unendlichen Wissens, den man da, stell dir mal vor, die AI geht jetzt hin und macht das Ei kaputt. Was machen wir denn dann?
Naja, wenn du ChatGPT oder Copilot irgendwas fragst, steht da ja schon immer so als Disclaimer drunter, ne? Auch die AI macht Fehler, also bitte überprüfe, was ich hier gerade geschrieben habe. Und ich denke mir so, super Hilfe jetzt gewesen. Ja, ne?
Genau. Und was holst du denn dann dazu, um zu überprüfen, was die AI dir jetzt gesagt hat? Hm. Ja, ich meine, wir finden noch Wege, ne? Wir können das auch bewerten, ne? Das ist ein einfachstes Beispiel, ne? Keine Ahnung, wenn unsere Azubis sich eine Switch-Config erstellen lassen mit ChatGPT, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Wir gucken da drauf und sagen, oh, nee, okay, das passe ich an, funktioniert. Hm.
Ja, ich sehe das Problem.
Ja, ich sehe das sehr kritisch. vielleicht sollte man doch nochmal die ganzen alten Bücher abstauben und hier schon mal vorsichtig wieder hinstellen. Ja, ich will ja nicht einen Teufel an die Wand malen oder so. Aber Google Trends, ja, ne, über die letzten 12 Monate, Fun Fact, ne, das Top-Topic ist AI Content Detection. Also die Leute machen sich schon Gedanken darüber, wie kann ich eigentlich erkennen, ob das jetzt KI ist oder nicht. Das finde ich ganz interessant.
Ja, wobei, das hatte ich tatsächlich auch, das ist auch gerade so, ich sag mal so, im universitären Umfeld durchaus ein Problem, weil es wird natürlich irgendwelche Fitzpiepen gegeben haben, die dachten, ach geil, diese Seminararbeit oder sonst irgendwas, die lasse ich mir jetzt mal schön von ChatGPT schreiben. Mhm. Und da gibt es Software, die das versucht dann rauszukriegen, ob das ein Text ist, der mittels ChatGPT oder was auch immer geschrieben wurde.
Ja gut, aber wenn du halt die Queries anguckst, die Engines oder die Dinge, die da abgefragt werden, da geht es tatsächlich meistens um Video, Musik oder halt so Bild-AI-Engines, ne? Das ist wirklich 95% aller AI-Anfragen befassen sich irgendwie damit. Ja, und gar nicht mit, ja, ich sag mal, wissenschaftlichen oder fachlichen Dingen. Und Interest by Region spuckt Google dann noch dazu aus. Tipp mal, wer die Top 5 sind. Oder sag mal, tipp mal, wo zum Beispiel die USA liegt.
Ja, mit Sicherheit unter den ersten 5.
Platz 33.
Was?
Platz 33. Deutschland liegt auf Platz 65.
Ich meine, wir sind ja wieder ganz abgehangen. Ne?
Wir sind ja wieder ganz kritisch. Ich meine, wir beide sind jetzt gerade das beste Beispiel dafür. Ist egal. Ne, also Deutschland ist Platz 65. Nee, die Top 5 sind China, Myanmar, Vietnam, Äthiopien und die Philippinen.
Warum? Ja.
Genau. Also gut, wenn du dir so halt auch die Top 10 oder die Top 20 durchliest, ich hätte jetzt mal nicht, ich hab nicht so ein gutes Gefühl dabei. Also das sind Staaten, die normalerweise eher so mit State Actors in Verbindung gebracht werden. Natürlich kommen wir ganz viel aus Russland und so weiter, ne?
Aber, dass die Chinesen irgendwie auf alles irgendwie KI draufschmeißen, ja, kann ich mir das vorstellen,
klar,
ne?
Genau. Aber Äthiopien, hättest du das gedacht?
Nee, überhaupt nicht.
Eben, ne? Also weiß ich nicht. Vielleicht haben die gute VPN-Endpunkte. Ich habe keine Ahnung.
Spannend. Ja, tatsächlich.
Lustige Trends. Ich setze mal einen Link rein.
In die genau, ne? Alles Weitere gibt es in den Shownotes.
Wir hatten ja kürzlich auch Halloween, ne?
Genau, richtig. Wir hatten kürzlich Halloween und ich hatte kurz überlegt, ob ich als Ido Amplifier gehen soll, weil...
Als Zombie sozusagen.
Ja, genau, weil der Ido Amplifier wurde auf den HPE Graveyard verfrachtet.
Gerade kürzlich noch beim Kunden gehabt, dass er seine vSphere-Umgebung nicht patchen konnte. So ein Fehler reingelaufen. Und ich so, guckst du so hinterher, was er da so hat? Naja, sein Ido Amplifier war verschwunden. Die VM gab es einfach nicht mehr und irgendwie konnte keiner mehr nachvollziehen, was damit passiert ist. Aber ich glaube, das meinst du jetzt nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Denn HPE hat ganz konkret gesagt, sie werden den Ido Amplifier und InfoSight für Server sind jetzt in Maintenance. Das heißt, die Versionen, die jetzt gerade aktuell sind, sind die letzten. Support gibt es bis zum 1. November 2024. Also, ne, das ist jetzt abgelaufen, das Thema. Und wenn die Kunden, also wo nutzen wir den Ido Amplifier typischerweise? Wir benutzen ihn ja eigentlich nur wegen dem vCenter Plugin, damit wir den Amplifier mit in den Lifecycle Manager von vSphere einbinden können, sodass wir dann über den Lifecycle Manager von vSphere auch Firmware und Treiber Updates auf zum Beispiel ESXi Hosts ausbringen können. Dass der Amplifier natürlich noch mehr kann, der kann natürlich dann auch so Firmware-Baselines oder so oder Deployment von Servern kann man damit dann orchestrieren. Und man kann natürlich auch den Health-Status von Servern abfragen und zum Beispiel dann an InfoSight für Server weitergeben. Das geht natürlich dann auch nicht mehr. Und sehr zu meinem Leidwesen wird es keine echt kostenlose Variante mehr geben, denn HPE sagt, sie soll noch dann bitte auf HPE OneView wechseln, weil da gibt es nämlich ein OneView vor VMware vCenter Plugin oder das ist die von HPE bevorzugte Variante GreenLake for Compute Ops Management. Ist beides kostenpflichtig. Also das OneView-Licensing ist eigentlich noch relativ easy. Du, eine Standardlizenz ist halt kostenlos, aber die kann nur Monitoring.
Ja.
Und du brauchst eine Advanced License pro Server, wenn du Dinge automatisieren willst.
Das heißt also auch Firmware-Updates, dafür brauche ich dann auch eine Advanced Lizenz.
Genau. Ja, richtig. Okay, ne? Das gleiche ist bei GreenLake for Compute Ops. Da ist es dann ähnlich. Bei jedem Gen 10 Plus und Gen 11 musst du das eh dazu buchen. Ja.
Ja.
Aber das ist halt dann schon, ich meine, gerade GreenLake for Compute Ops kann momentan eigentlich nicht wirklich mehr als der Amplifier und da finde ich das dann schon ein bisschen Perlen vor die Säue geworfen. OneView, gerade in der Advanced License, kann tatsächlich schon nennenswert mehr, also damit kann man auch nennenswert Zeug in seiner Infrastruktur automatisieren.
Ja, und es ist halt kein Cloud-Service, ne, was für den einen oder anderen ja durchaus auch noch ein Pluspunkt sein.
Richtig, ne? GreenLake heißt halt, ne, das Ding hängt irgendwo an der Cloud. HPE schreibt zwar relativ viel zu GreenLake Security, wie das also alles gebaut ist, aber trotzdem nicht jeder möchte das haben.
Also ich meine, wir arbeiten seit Jahren daran, dass wir die Infra so gut wie möglich wegsperren, damit da nicht jeder hin zum Kunst rankommt und jetzt, jetzt muss ich jetzt irgendwie in der Cloud, tut mir auch ein bisschen weh. Also ne, ich bin ja nicht altmodisch und wenn ich meine Access Points in der Cloud verwalten will, go for it. Ja, aber jetzt so Server-Infra, unschönes Gefühl.
Ich tue mich da auch schwer. Ja. Aber leider ist der Graveheart jetzt ein bisschen größer geworden.
Das heißt, wir müssen jetzt auch immer OneView-Lizenzen mit berücksichtigen.
Ja, genau.
Na gut.
Jetzt müssen wir dann doch mal auf unser Intro zurückkommen.
Broadcom, ne? Du wolltest Broadcom bashen, nein
genau.
Oder nicht?
Ja, also ich bin ja immer schnell dabei, auf Broadcom einzudreschen. Man muss wohl sagen, sie haben offenbar dann doch, es gibt zwei mögliche Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, man hat sich dann doch mal bei Broadcom hingesetzt und hat auf die Kunden gehört. Die andere Variante ist, dass man ein bisschen erschrocken ist, wie viele Kunden dann doch weglaufen.
Wirkten sie damit doch fein.
Ja, gut, aber noch vor der VMware Explore haben sie angekündigt, dass sie VSphere Enterprise Plus zurückbringen werden als Subscription. Das Subscription-Portfolio sieht ja aktuell so aus, dass wir eine Essentials Plus haben als Subscription, wo ich dann auch tatsächlich 96 Kerne nehmen muss. Dann haben wir die vSphere Standard pro Core. Die hat dann auch den Funktionsumfang der vSphere Standard. Dann haben wir schon die vSphere Foundation. Wo wir dann halt auch solche Sachen wie Araya und Tanzu mit da drin haben und zumindest bis zum damaligen Zeitpunkt 100 Gigabyte Visan Capacity pro Core. Und dann haben wir Cloud Foundation. So, das heißt, die Kunden, also unsere klassischen Enterprise Plus Kunden, waren eigentlich gezwungen, vSphere Foundation zu lizenzieren. Auch wenn sie Traditional Storage haben, zum Beispiel, und gar kein VSAN brauchen. Oder wenn sie aber auch zum Beispiel auch sagen, wir brauchen kein Araya, wir brauchen kein Tanzu, ne? Wir wollen hier eigentlich nur irgendwie Compute, wir wollen die V-Switches haben und DRS. Und da öffnet sich Broadcom jetzt dann doch und sagt, okay, wir bringen hier eine nackige Enterprise Plus zurück. Pro Core lizenziert, ohne VSAN, ohne Araya, ohne Tanzu, einfach nackig Enterprise Plus. Und im gleichen Zuge geben sie der vSphere Foundation dann nochmal ein Upgrade, nämlich 250 statt 100 Gigabyte pro Core.
Ah, okay. Ja gut, die VCF, die waren ja vorher jetzt weniger unsere Zielgruppe, seltener zumindest.
Genau, aber für die Enterprise Plus tatsächlich häufig. Und das ist tatsächlich auch bei unseren Kunden sehr positiv aufgenommen worden. Also das scheint für viele Kunden dann doch echt eine Alternative zu sein, zu sagen, okay, gut, dann ist das halt so. Ne? Aber dann haben wir halt Enterprise Plus. Ja, wir haben halt auch noch Kunden mit Traditional Storage.
Ja, ja.
Und die dann sagen, ja, doch schön, so wenn ich hier VSAN dabei habe, ich brauch's halt nicht. Also da muss man schon mal sagen, ne, Hut ab, das haben sie gut gemacht. Mhm. Dann ganz spannend, wir beide haben uns noch immer darüber beklagt, dass es ein Course Requirement beim VCP gibt. Also du musst in diesem komischen Kurs drin sitzen, damit du die Prüfung machen kannst.
Ja.
Das ist tatsächlich seit Mai 2024 schon nicht mehr so.
Course Requirement ist weggefallen. Wir haben Anfang des Jahres unsere schon gebuchten Kurse gecancelt nach dem Broadcom-Debakel. Deswegen, das heißt?
Wir können einfach in die Prüfung marschieren und sie machen.
Gut, vielleicht muss ich noch ein bisschen lernen, aber wobei, das wirst du besser sagen können, ob ich das. Du kannst ja mal vorlaufen und dann sagst du mir, ob ich das schaffe oder dann, nicht.
Genau. Weil das finde ich tatsächlich auch sehr positiv.
Das ist,
ne?
Das ist
so
wirklich,
eine Scheiße, das brauchen wir nicht.
Ja, das ist wirklich mal positiv.
Also auch
und ganz ehrlich, auch andere Hersteller gehen auch in die Richtung. Ja also am Ende ist doch wichtiger, dass das Leute sind, die sich ja auskennen. Ich meine, Microsoft ja schon lange.
Genau.
Denen ist total egal, was du vorher an Vorbereitungen gemacht hast oder nicht gemacht hast. Lauf los, mach die Prüfung. Fertig. Ja.
So. Genau, Costco-Coin, das ist so ein Ding von... Ne, aus dem letzten Jahrhundert,
da braucht
keine Sau. Ja, und jetzt tatsächlich Broadcom zum dritten Mal, wobei das ist möglicherweise ein vergifteter Apfel. Sie werden bei VMware Workstation wird man in oder jetzt muss ich ein bisschen ausholen, der VMware-Entwickler Zach Rosin hat Patches eingereicht und auf der Kernel-Mailing-Liste kann man das nachvollziehen und diese Kernel-Patches sind eingereicht worden, damit VMware-Produkte unter Linux KVM als Virtualisierungs-Engine nutzen können. Ja, das heißt, VMware Workstation ist ja seit Mai 2024 auch kostenlos. Ja, also auf VMware Workstation Pro und ist
also
kostenlos
für Endanwender.
Für Endanwender. Ne? Unternehmenskunden müssen weiter eine Lizenz erwerben, aber Privatleute können halt die Workstation kostenlos nutzen, müssen dann nicht mehr den Player oder so nehmen. Und wenn man das dann unter Windows ausführt, gab es schon länger die Möglichkeit, dass man den VMware-Mode oder den Hyper-V-Mode nutzen kann. Also, dass VMware Workstation auf einer Windows-Maschine dann Hyper-V für die Virtualisierung der Gäste nutzt und nicht mehr Airquotes, den VMware-proprietären Hypervisor. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn das Betriebssystem einen Hypervisor mitbringt, warum soll ich das noch selber frickeln?
Ja, stimmt.
Und das gleiche werden sie jetzt wohl unter Linux versuchen, da dann halt den KVM als Hypervisor. Jetzt gibt es durchaus Feedback aus der OSS-Community, die da sagen, ja, das macht ihr doch nur, um eure eigenen Entwicklungskosten zu drücken, weil dann müsst ihr, dann könnt ihr nämlich euren VMware-Mode quasi auf die auf den Graveyard schicken und ihr lasst dann einfach die Betriebssystemhersteller oder die Open-Source-Community, die Kernel-Entwickler da entsprechend die Entwicklungsarbeit machen und VMware Workstation wird dann quasi nur noch so ein bisschen, ja, ich will mal man sagen so ein bisschen GUI, ne, für den im Betriebssystem enthaltenen Hypervisor. Da muss man mal gucken, wohin die Reise geht. Man hat auf jeden Fall wohl dann in Zukunft die Wahl, was man da nutzen will. In dem Zusammenhang auch ganz spannend, Microsoft hat nämlich auch Kernel-Patches rausgehauen. Und zwar geht es darum, dass man Linux als DOM0 für Hyper-V nutzen kann.
Finde ich total spannend, finde ich aber gruselig wenig drüber. Also in offizieller Dokumentation. Ja. Aber das schwirrt schon ein Weilchen rum, ne? Das Hyper-V auf Linux mal kurz gesagt. Das wäre schon cool.
Also, ne, long story short, ihr habt dann vielleicht irgendwann einen Hyper-V-Host, der kein Windows mehr hat, sondern ein Linux. Das wäre natürlich auch so im Hinblick auf Microsoft Azure natürlich für Microsoft selber auch interessant.
Bestimmt, ja.
Ne, weil sie könnten natürlich dann ihren Fabric Controller, also da wird ja dann eine sehr spezialisierte Variante von Hyper-V genutzt, die könnte man da natürlich dann auch nochmal ein bisschen hintrimmen. Also da haben wir auch mal Links in den Shownotes. Wir werden das Thema für euch mal weiter verfolgen.
Ja, wir halten es im Auge, ganz bestimmt.
Du hast einen schönen Aufreger der Woche ausgegraben. ganz lustig war, als du mir das berichtet hast, was für ein Problem du da hast, dachte ich mir, ja, habe ich auch. Und über die Lösung war ich dann auch sehr erstaunt. Was ist passiert?
Ja, ich habe für einen Kunden, wie ich schon 100 Mal gemacht habe, ne, ich habe einen PFX-Export aus XCA gezogen. Mhm. Ne, XCA, aktuelle Version. Ne? Ja, es war, was war es? Ich glaube 2.1.7, also letzte Version, nicht die aktuellste. PFX-Export gezogen. Mhm. Ne? Hab dem Kunden das dann abgelegt, hab dem auf anderem Wege das Kennwort mitgeteilt für den PFX-Export. Hab diesen gleichen Export genommen mit dem gleichen Kennwort, habe das schon mal auf der WatchGuard als Proxy-Zertifikat installiert, alles kein Problem. Und auf dem Exchange-Server habe ich da schon gar kein Problem. Und dann schrieb der Kunde mir zurück, ja, aber das Kennwort geht nicht. Und ich denke noch so, wie sagst du denn jetzt freundlich? Guck doch mal, ob du das richtig kopiert hast, weil ich habe es ja mit dem gleichen Kennwort auf Servern schon installiert, also auf einem Server und auf der WatchGuard. Und ich sage, ja, ne, komm, lass doch nochmal irgendwie per Teams gegeneinander legen. Ja, passte. Und er sagt, ja, hier Firma so und so, die ihn wohl unterstützt hat bei dem Zertifikatsthema, sagt auch, funktioniert nicht das Kennwort. Ich denke, was kann das sein? Wie ich dann halt so bin, denke ich, naja, ne, komm, ich gehe mal selber auf den Server drauf, wo die das installieren wollen, ne, mach das PFX auf, gib's Kennwort ein, Kennwort falsch. Ich denke so, Moment. Also, jetzt wird's unwahrscheinlich, ne? 50 Mal natürlich das Kennwort nochmal abgeglichen. Nee, passte schon. Ja, stellt sich, also ne, nach viel Hin- und Her-Sucherei stellt sich raus, da stelle ich auch einen Link zu rein, ne, dass der Unterschied zwischen dem Server, wo ich es erfolgreich installiert habe mit dem Kennwort und dem, wo es nicht funktioniert hat, war, meiner war ein Server 2022, seiner war ein Windows Server 2016. Und dann habe ich herausgefunden, dass Windows Server 2016 wohl nicht mit PFX-Verschlüsselungsalgorithmen SHA-256 IS-256-CBC klarkommt. Und das ist jetzt Standard im neuen XCA. Ja. Und ja, das musst du erstmal wissen, ne?
Genau, du hattest mir davon erzählt und ich dachte, ja, das hatte ich auch schon mal und ich habe die Lösung nicht gefunden, weil ja, ne, ich habe es dann irgendwann einfach nochmal neu exportiert oder ich hatte, ich weiß nicht,
das ist wahrscheinlich dann irgendwie
ich habe es dann, glaube ich, auf dem Server 2022 nochmal exportiert, ja, und dann woanders importiert, das hat natürlich funktioniert. Da dachte ich mir, okay, ja, komisch, und nicht weiter verfolgt. Und als du das dann sagst, sag ich mir, oh, und dann gucke ich natürlich in meine XCA-Installation eine 2.8 und dachte ich mir, ah, okay, setz das mal wieder rum, weil das Lustige ist ja, wenn du XCA startest und du hast das auf diesen unsicheren Algorithmus eingestellt, dann sagt er auch, nee, das ist unsicher. Ja, macht das mal eine Stufe höher.
Ja, ja, genau. Ne? Da machst du es geflissentlich. Nee, das war, ist jetzt auch eine Standardeinstellung, soweit ich das gesehen habe.
Bei 2.8 dann. Ja, das kann sein. Das bei zwei, also
XCA.
Bei XCA.
Jetzt ist das die Standardeinstellung. Ja. Deswegen funktioniert es ja nicht mehr. Ne? Das, was ich schon 100 Mal gemacht hatte, ging jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, und ne, in dem Artikel, den wir dazu jetzt auch verlinken, also es ist auch von Microsoft der Artikel, das ist dem bekannt, ja, das fixen die aber garantiert nicht mehr. Da steht zwar, SHA-256 herrscht sein Problem, ist aber nicht so. Das heißt, das kann man ruhig so lassen. Es geht nur um das AES-256-CBC. Das müsst ihr runterstellen und dann, dann geht das auch mit, wieder mit Windows Server 2016.
Ja, das hat man davon, ne? Too much security.
Ja, Hauptsache man hat sich jetzt nicht mit dem Kunden gezofft. Weil ist auch nicht richtig.
Ja, aber gut, ich habe auch noch keinen schöneren Weg gefunden, irgendwie so PFX, also Zertifikatmanagement zu betreiben. Dafür ist XCA einfach unglaublich praktisch.
Ja, ja.
Aber generell, wir müssen in einer der zukünftigen Folgen müssen wir mal über das Thema PKI reden und ob es da Alternativen zu einer Windows PKI gibt.
Das klingt jetzt fast schon so, als ob du da schon was hast und mir noch nicht verraten hast.
Nee, ja, die üblichen Verdächtigen hätte ich fast gesagt, aber ne, wenn man sich in Server 2025 halt umguckt, wird man halt mit Erschrecken feststellen, sie haben so ein bisschen Directory Services abgestaubt, aber Certificate Services ist genauso alt und ranzig.
Du meinst, ich kann immer noch maximal 2.12 R2 Templates mit, das hatten wir, glaube ich, jetzt in meiner letzten Folge schon erwähnt.
Da wird sich tatsächlich nichts ändern, das ist ein bisschen schade. Nee. Aber das ist halt Stoff für eine der nächsten Folgen. Dann hätte ich noch fast gesagt, haben wir doch diese Folge ganz gut über die Bühne bekommen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann bewertet uns doch bitte auf der Plattform, über die ihr diesen Podcast hört. Also wenn ihr das jetzt über Spotify oder sonst was hört. Wenn ihr das Ganze per RSS bezieht, dann lasst doch bei iTunes mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir haben aktuell 33 5-Sterne-Bewertungen, bitte nicht weniger als 5 Sterne. Wenn ihr weniger als 5 Sterne gebt, dann schreibt uns eine E-Mail, warum. Dann fixen wir das.
Bei Apple ist da sehr streng.
Genau, weil das würde nämlich tatsächlich helfen, dass dieser Podcast auch Leuten vorgeschlagen wird, die nicht über andere Wege hier schon angekommen sind. Mhm. Teilt Folgen fleißig auf den sozialen Medien und wenn ihr Sticker haben wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da ist eine Adresse, an die ihr einen an euch frankierten Rückumschlag schicken könnt. In diesem Sinne würde ich sagen,
danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Woche, weil, ne?
Ja.
Müssen wir. Im Schnitt deployen wir alle.
Ja.
Zwei
Wochen. Ja. Machen wir.
Habt eine gute Zeit.
Mach's
bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.